Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
Unser heutiger Gast ist vom Fach, wie man so schön sagt, und er gehört zur Familie. Hallo Hanna.
Hallo.
Heute begrüßen wir in Talk About Tod Hanna Roth, Davids Schwester und wie er Geschäftsführerin unseres Bestattungshauses. Wir wollen heute über Tradition sprechen. David und Hanna, ihr führt das Bestattungshaus in der zweiten Generation. Warum seid ihr in die Fußstapfen eures Vaters getreten?
Naja, wir hatten 2008 eine große Trauerfeier, wo einfach super viel organisiert werden musste. Mein Bruder auf dem Friedhof geschlafen hat, so aufwendig war das da. Und da habe ich einfach für mich gesehen, wie spannend der Beruf ist. Zum einen konnte darin mein Organisationstalent, das ich immer schon hatte, auf einmal sehr gut wiederfinden. Und was dann nochmal wiederum ein ausschlaggebender Punkt war, war, als 2009 unser Großvater gestorben ist und ich das quasi mit meiner Mutter zusammen organisiert hatte und dann auch schon mehr in den generellen Abläufen drin war und anhand meiner Mutter gesehen habe, wie toll man Angehörige dabei unterstützen kann und wie viele Möglichkeiten man da hat. Und da war für mich dann restlos klar, das ist ein Beruf, in den ich rein will und der mir auch super viel zurückgibt einfach.
David, du hast auf dem Friedhof geschlafen, aber das zählt nicht zur Ausbildung, wenn man Bestatter wird, oder?
Nein, doch? Aber ähnlich wie Hanna hatte ich eigentlich auch relativ viele Ideen. Hab ja eigentlich auch von Kind 5 Jahre alt an mitbekommen, was da alles so geschieht. Hab ganz viel ausprobieren dürfen, ganz viele Möglichkeiten gehabt und irgendwann gemerkt, dass einfach die Mitgestaltungsmöglichkeiten und die Bandbreite dessen, was wir tun, bei uns so weit ist, dass es echt schön ist, ne? Und da kann ich mir eigentlich kaum was vorstellen, dass alles das bieten kann und wo man so viel mit Menschen zu tun hat und gleichzeitig halt auch so viel tolles Feedback bekommen kann, wenn man einfach die Entwicklung von Gesprächen vielleicht bevor jemand verstorben ist, die Situation, wenn jemand verstorben ist, bis über Trauerfeiern, das Abschiednehmen, Ähnliches, eigentlich immer so einen ganz tollen, positiven Fortschritt sieht und dann irgendwann einfach Menschen irgendwo wieder auf der Straße trifft und schöne Gespräche hat, ne?
Also so eine Vorstellung, die viele haben, was ein Bestatter tut, fängt ja zunächst mal damit an, dass Bestatter die Toten abholen, wenn jemand gestorben ist und dann auf dem Friedhof die Trauerfeier organisieren. Was dazwischen passiert, haben die meisten Leute, glaube ich, überhaupt keine Vorstellung, dass das viel aufwendiger ist, was die Organisation angeht, dass es fast sowas, ja, wie Eventmanagement auch bedarf, was Hanna ja auch studiert hat, ne? Dass man einfach eine Veranstaltung auf eine gewisse Art und Weise organisiert. Was ist denn noch alles nötig, um ja in diesem Beruf einfach auch erfolgreich zu sein?
Für mich ist es immer, dass ich denke, das Wichtigste, was ich glaube, was unsere Mitarbeiter brauchen, ist gar nicht großes Vorwissen. Natürlich ist ein Organisationstalent super wichtig, aber für mich ist es vor allem, dass die authentisch sind, dass die auf die Angehörigen eingehen und nicht irgendwie eine Rolle spielen, sondern wirklich so sind, wie sie sich gerade auch fühlen. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich mit Angehörigen, also wenn ich lachen muss, dann lache ich, wenn ich weinen muss, dann weine ich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich auch immer glaube, so dieses stereotype Bild, das man vom Bestatter hat, ist für mich eine absolute Horrorvorstellung, wenn ich zum Beispiel der traurigste Mensch auf dem Friedhof wäre. Das bin ich einfach nicht.
Nun seid ihr ja beide in die Fußstapfen eurer Eltern getreten, also in die Fußstapfen von Fritz, der mittlerweile verstorben ist, aber auch von eurer Mutter, die ja nach wie vor in der Firma auch eine wichtige Rolle spielt. Wie lang sind denn die Schatten der Vergangenheit? Also im Sinne von, wie präsent ist Fritz zum Beispiel noch in der Firma?
Unser Vater ist schon immer noch sehr präsent. Ich finde das immer lustig, wenn Angehörige oder generell Leute, die uns begegnen, diesen Vergleich anstellen. Zu 90% ist er eigentlich positiv, dass uns gespiegelt wird, so wie ihr das macht, ist das wunderbar. Und bei den letzten 10% muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil natürlich auch oftmals erlebt man immer wieder, das Bild der Vergangenheit glorifiziert und verzerrt dargestellt wird und uns dann zum Beispiel erzählt wird, zum Beispiel in Bezug auf unseren Wald, das hätte unser Vater niemals gewollt, dass er so bunt ist und da so viel, nennen es Kirmes, drin stattfindet, wobei ich dann immer schmunzeln muss, weil gerade er das ja vorangetrieben hat. Aber also das sind immer so diese zwei Seiten. Auf der einen Seite, dass es durchaus anerkannt wird, was wir machen und wie wir es fortführen und dass wir es ja durchaus in der Quintessenz in seinem Sinne fortführen. Und dann auf der anderen Seite, dass uns erzählt wird, wie er so gewesen ist, wo wir natürlich durchaus schon auch als Kinder ihn mitbekommen haben, auch wenn er 90% der Zeit in der Firma war und relativ genau wissen, wie es war.
Die Gärten der Bestattung, der Wald, den du gerade angesprochen hast und wie der sich verändert hat. Es ist natürlich so, dass die Idee von Fritz ja damals war, zu sagen, wir geben den Leuten alle Freiheiten und sie können ihre Gräber gestalten, wie sie wollen. Und das machen die Leute nun auch. Und über Geschmack lässt sich nicht streiten. Es kann jeder machen, wie er will. Und auf einigen Gräbern liegt halt auch schon auf eine gewisse Art und Weise, wenn da Comicfiguren dran liegen und so weiter. Das ist vielleicht schon anders, als er sich es vielleicht vorgestellt hat damals. Aber es ist okay, weil es den Wünschen der Leute entspricht. Und deshalb hätte er es auch gut gefunden.
Absolut. Und für ihn selbst war es ja auch eine große Lernkurve. Er selbst hat ja immer nach Beuys gesagt, in jedem steckt ein Künstler und war ja auch sehr kunstbegeistert. Hat nur leider verkannt, dass es halt nicht jede Person seinen eigenen Kunstgeschmack auch trifft.
Ja, beziehungsweise er hat so, wie Hanna sagt, ganz viel gerade an dem Beispiel des Waldes auch lernen können, wir auch. Und das sind natürlich dann auch so Folgen, wenn man dem einen dieses erlaubt, ist es schwer, dem anderen zu sagen, das wollen wir aber nicht so, ne? Und es lässt sich eigentlich zusammenfassen, dass er ganz bestimmt keinen weiteren regulierten, ja, einfach hat ja auch von überregulierten Steinwüsten gesprochen, Friedhof haben möchte, sondern dass eigentlich die Essenz aus all dem ist, dass es ein schöner Ort ist, wo Menschen gerne hingehen und wo sie sich willkommen fühlen und wo wir auch eine gewisse Flexibilität haben.
Was macht ihr denn anders als er?
Ich würde mal sagen, wir sind vielleicht nicht ganz so extrovertiert wie er.
Nicht ganz so dogmatisch.
Und nicht ganz so dogmatisch, wobei wir haben es ja halt mitbekommen. Er hat gern mal gesagt, das ist jetzt gut und das sollte man machen und Ähnliches. Hat das aber eigentlich halt gar nicht so dogmatisch gemeint. Bei uns muss keiner malen, Abschied nehmen oder Ähnliches, sondern wir können das nur unterstützen. Und wenn das den Leuten gut tut, ist das super. Wenn nicht, dann schauen wir, was tut ihnen denn wirklich gut oder was macht die Situation besser, ne? Was natürlich auch so eine Sache ist, das ist ja alles auch ein vernetztes Arbeiten, was wir da haben. Er hat immer nach Strukturen geschrien. Die haben wir jetzt eigentlich nach vielen Jahren relativ stabil eingefügt. Nur so aus der Situation heraus müssen wir halt trotzdem immer schnell reagieren, kurze Absprachen treffen, mal Sachen machen, die halt nicht dem Üblichen entsprechen und die einen gewissen Planungsaufwand haben. Und das war mit ihm immer halt eine relativ schwierige Aktion, ne?
Was braucht denn ein Bestatter für Strukturen?
Eine gute Verwaltung ist toll, das entlastet einen. Und halt einfach auch eine gute Kommunikation im Haus, gerade wenn man ein paar mehr Leute ist, ne? Und ja, dass eigentlich alle am besten auch einen gleichen Blick auf das Thema haben, dass es halt um die Menschen, die zu uns kommen, geht. Und dass man dann halt die Flexibilität hat, diese Menschen auch auszuhalten und ihnen genau die Zeit zu geben, die sie auch gerade wünschen, ne?
Nun kann ich mich noch erinnern, als ich angefangen habe, mit Fritz zu arbeiten, da war das Thema Trauerbegleitung und Trauergruppen und diese ganzen Dinge gerade erst am Entstehen, dass er gesagt hat, wir sind ja kein Entsorgungsbetrieb, der irgendwie nur dafür sorgt, dass die Toten irgendwie ins Krematorium oder unter die Erde kommen. Wir wollen viel mehr. Wir wollen für die Menschen da sein, die einen Trauerfall in der Familie haben. So, das ist ein ganz neuer Blick gewesen, den Fritz damals auf die Branche geworfen hat. Was ist denn nach eurem Empfinden der gravierendste Unterschied zwischen der Branche, wie sie sich heute darstellt? Weil viele machen das ja mittlerweile auch. Also viele bieten ja Trauerbegleitung an und viele sagen auch zumindest, dass sie den Trauernden in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt. Was hat sich denn verändert in den letzten 25 Jahren?
Also die Außendarstellung, die ist viel besser und viel heller geworden. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass viele Bestattungshäuser heute wie Reisebüros aussehen, ne? Und da hat sich ganz, ganz viel dran getan. Und auch, dass das alles irgendwo digital verfügbar ist in ganz vielen Fällen. Woran sich vielleicht sicher noch ein bisschen was tun könnte, wäre dann auch die Authentizität und dass diese Transparenz halt auch zunimmt, dass ich wirklich weiß, was da geschieht und auch weiß, dass es um meine Wünsche geht und nicht darum, was man halt jetzt hier ortsüblich so machen kann. Ne?
Ich glaube, auch darüber hinaus hat sich auch einfach verändert, dass die Angehörigen sich nicht mehr alles gefallen lassen. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, was der Bestatter oder Pfarrer sagt, sondern Angehörige fangen wesentlich mehr an, sich selbst Gedanken zu machen und auch zu sagen, stopp, nee, so geht's nicht. Es geht hier um meinen Verstorbenen und da sage ich, wo der Hase langläuft und es sagt mir nicht irgendeine andere Person.
Ja, Angehörige kommen einfach ganz bewusst mit Wünschen auf uns zu und machen Wunschbestattungen. Die sind nicht mehr so in dieser Situation geworfen in den meisten Fällen. Gerade halt diejenigen, die zu uns kommen, die kommen aus persönlichen Themen zu uns, ne?
Nun haben wir ja den Vorteil, dass die Leute bei uns in jedem Moment dabei sein können. Das heißt, sie können dabei sein, wenn die Toten eingekleidet werden, wenn sie vorher gewaschen werden, wenn sie eingesargt werden. Sie können immer wieder vorbeikommen und können sich zu den Toten setzen. Das ist ein großer Vorteil zu vielen anderen Bestattern, die einfach in der Stadt ein Büro haben und dann irgendwie eine städtische Infrastruktur nutzen auf dem Friedhof, wo du dann vielleicht nochmal die Möglichkeit hast, vor der Beerdigung nochmal den Toten anzuschauen. Aber es ist nicht so wie bei uns in der Regel, dass im Grunde eine komplette Transparenz, hat das David genannt, da ist, was passiert eigentlich mit dem Toten, wenn er abgeholt worden ist. Oder hat sich da in der Branche auch was geändert in der Art, dass die Leute das, oder nicht, dass die Leute, dass die Bestatter immer mehr für diese Infrastruktur bei sich vor Ort sorgen?
Also ich glaube nicht, dass diese Transparenz sich so enorm geändert hat, weil viele Bestatter schon gucken, dass man die Angehörigen, ja, davon ein bisschen fernhält und eher guckt, was ist vielleicht auch für einen selbst ein guter Weg. Ich glaube schon, dass die Branche sich dahingehend ändert, dass mehr und mehr da auch mehr ihren Dienstleistungscharakter sehen. Aber ja, es ist nach wie vor leider immer noch so, dass vieles auch im Verborgenen passiert und eigentlich nur auf gesonderte Anfrage oder speziellen Wunsch hin passiert.
David, wie erlebst du das?
Ja, also prinzipiell genauso, wie Hanna das sagt. Also da ist sehr viel Schein, aber halt deutlich weniger Sein. Also die Welt verändert sich ja eigentlich auch so ein kleines bisschen. Insofern, die Menschen sind mobiler. Es gibt weniger Familiengräber, die weitergeführt werden. Ne? Es wird häufiger halt auch Feuerbestattung nachgefragt. Das hat halt auch mit der Grabpflege und vielen zu tun. Und dann gibt es halt auch, dass die Beziehungen sich teilweise ein bisschen verändern. Das heißt, Menschen werden etwas einsamer in ihrem Leben, haben nicht mehr unbedingt Kontakt zu ihren Kindern, was sich auch später dann natürlich irgendwo widerschlägt, oder halt auch zu den Nachbarn. Es passiert heute häufiger schon, dass Menschen eine ganze Weile auch dement sind, bevor sie versterben, wodurch halt dann auch Beziehungen und Freundschaften teilweise kaputt gehen. Und das ist so ein, ja, etwas anderer Bedarf, als wie es vielleicht früher war. Ne? Auch an dem, was der Bestatter dann macht. Und auch, was ein Bestatter, sage ich jetzt mal, dann anbietet, ne? Und wenn man es sich dann halt, wie gesagt, sehr einfach macht, gerade zu sagen, behalt jemand so in Erinnerung, wie er gewesen ist, und sie hatten ihn ja noch zuletzt gesehen, und man da halt nicht eine sehr klare Vorstellung über die Möglichkeiten oder dass man auch begleitet wird hat, dann sind das halt ganz viele Aspekte, die trotz dieser Außendarstellung vielleicht auch gar nicht so groß stattfinden. Ne? Dann wird ein Verstorbener halt in vielen Fällen, so wie es dann in Corona sich verstärkt hat, auch schnell vom Sterbeort ins Krematorium gebracht. Und wenn überhaupt, habe ich dann nachher eine Beisetzung am Grab, oder dieser Trend zum Anonymen oder zu Seebestattungen oder unbegleiteten Bestattungen im Wald oder so, denke ich, der nimmt teilweise einfach zu. Die soziale Gemeinschaftskomponente, ne? Die nimmt ab.
Gucken wir doch mal auf die Traditionen. Eine haben wir ja schon angesprochen. Früher war es so, dass es ein Familiengrab gab und da waren dann die Eltern drin und dann kamen die Kinder mit ihren Ehepartnern noch dazu und auf dem Grabstein standen dann irgendwann 10, 15 Leute. Diese Tradition wird nicht mal so sehr gepflegt, oder?
Seltener, definitiv seltener.
Und die Tradition, in eine Gruft sich legen zu lassen, ist sowieso etwas, was, ich glaube, schon seit 150 Jahren nicht mehr wirklich angesagt ist, dass Leute...
Ganz vereinzelt kommt es noch vor, aber also wirklich ganz, ganz vereinzelt, wenn man halt die Familiengruft gerade hat. Aber das ist, ich glaube, in den letzten 12 Jahren, seitdem ich im Betrieb bin, habe ich es vielleicht zweimal miterlebt.
Ja, beziehungsweise ich habe mindestens zweimal, ich habe es vielleicht ein bisschen häufiger noch so miterlebt, aber mindestens zweimal erlebt, wie Gruften aufgelöst werden mussten. Oder teilweise auch mit Erde dann zugekippt wurden, damit man eine richtige Erdbestattung auch in dieser Gruft machen kann. Ne? Und das ist natürlich so ganz schade, aber das Thema verändert sich. Ne?
Ist natürlich auch eine Frage der Kosten. Wenn man auf dem Melatenfriedhof oder auf großen städtischen Friedhöfen schaut, was da manchmal für Paläste als Gruften gebaut worden sind, sowas gibt es heute nicht mehr.
Ja, das sind halt mal 6 bis 8 Stellen, die man halt auch verlängern muss. Und es gibt vielleicht auf der anderen Seite einen gegenläufigen Trend, dass halt gerade hier so zum Thema Bestattungszwang Familien dort alternative Wege suchen. Und zum Beispiel die Aushändigung der Urne für ein privates Denkmal oder eine private Aufbewahrungsmöglichkeit sich erhoffen. Ne? Also wo dann die Familie sich auch in einem vielleicht gar nicht so ungemütlichen Ambiente zu Hause wieder sammelt. Ne?
Also es ist tatsächlich so, dass einige Bundesländer den Bestattungszwang aufgehoben haben, weil es war schon viele Jahre so, dass ein Sarg oder eine Urne einfach auf dem Friedhof bestattet werden musste.
Genau, das ist nach wie vor so. Das andere geht eigentlich eher auf private Initiativen zurück, wo jemand sich halt seinen Verstorbenen nicht nehmen lässt. Ne? Und vielleicht haben die ein Häuschen im Ausland, vielleicht liegt das Häuschen aber auch in der Eifel. Ne?
Und man kann dann da eine Urne zum Beispiel bestatten und wo kein Richter, da kein Kläger.
Genau so.
Oder umgedreht.
Also ist ja maximal eine Ordnungswidrigkeit und man kann das halt nur für sich machen, dass man für sich dieses Denkmal hat und jetzt nicht dieses öffentlich große Repräsentative, wie auf dieser sogenannten Millionenallee auf Melaten an diesen Hauptgängen. Ne?
Wie sieht es eigentlich aus mit der Tradition, am offenen Sarg Abschied zu nehmen? Früher war das normal, als die Leute zu Hause gestorben sind, weil man einfach den Toten zu Hause erstmal behalten hat und ihn da auch im Grunde die ganze Familie nochmal gesehen hat. Wie ist das heute, wenn jemand stirbt? Die meisten Leute sterben im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Wollen die Angehörigen ihren Verwandten noch einmal sehen?
Also bei uns zum Beispiel sind schon ca. 90% der Angehörigen, die das auf jeden Fall noch in Erwägung ziehen, beziehungsweise es dann auch machen. Auch viele, die zuerst es nicht unbedingt wollen, unentschlossen sind, die dann nachher aber das Gefühl haben, dass sie es noch machen wollen. Und das finde ich einfach immer ganz wichtig, dass die Angehörigen wissen, das ist eine Situation, die können sie nie nochmal wiederholen, nochmal Revue passieren lassen. Und wenn man das Gefühl hat, man hat vielleicht doch das Bedürfnis, nochmal zu gucken, erlebe ich immer, dass es viel, viel schlimmer ist. Man hat diesem Bedürfnis nicht nachgegeben, als dass man jemanden gesehen hat, auch wenn er sich schon verändert hat. Und was ich auch immer feststelle, gerade auch in Vorsorgen beziehungsweise auch bei Sterbefallannahmen, sagen das immer wieder, dass wenn jemand zum Beispiel zu Hause verstirbt, es ja nicht unbedingt so ist, dass derjenige sofort abgeholt und überführt werden muss, sondern dass man auch Zeit hat, dass man ihn, sei es eine Nacht oder auch 2 Tage, noch zu Hause behalten kann, was vielen auch nochmal eine andere Ruhe gibt. Also bei uns ist es mittlerweile schon so, gerade bei den Personen, die zu Hause versterben, dass die noch eine Zeit lang zu Hause auch bleiben und die Familie in dem Rahmen Abschied nehmen kann, was eigentlich sehr schön ist.
Wie ist es eigentlich mit der Tradition des Trauerjahrs? Früher war es durchaus üblich, dass wenn der Ehepartner verstorben ist oder die Ehepartnerin, dass dann ein Jahr lang getrauert wurde, dass die Leute auch teilweise so lange dann schwarz gekleidet waren. Gibt es sowas heute noch, diese Tradition?
Na, die Tradition in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, aber ich... Lustigerweise, das Thema ist fast immer Thema in meinen Sterbefallgesprächen, weil ich habe immer das Trauerjahr sehr belächelt und mir gedacht, na ja, Schwachsinn, du bist ja nicht ein Jahr lang traurig oder so, musst das aber sehr, sehr revidieren, als unser Vater gestorben ist. Also es hat schon einen Sinn, dieses Trauerjahr jetzt nicht mit Schwarz tragen oder so, aber einfach alles einmal ohne den anderen zu erleben. Das braucht seine Zeit und das braucht ziemlich genau dieses Jahr. Ich weiß noch, unser Vater ist im Dezember gestorben und im Juni habe ich nochmal wie ein Schlosshund geheult, weil ich da Geburtstag habe und er mir sonst tierisch auf den Sack gegangen ist, weil er immer so fröhlich war bei Geburtstagen, was gerade in der Teenie-Zeit innervierend war. Aber in dem Jahr, als er gestorben ist, habe ich den ganzen Tag an meinem Geburtstag geheult, weil ich mir gewünscht hätte, er wird mir noch mal so auf die Nerven gehen.
Ja, und wir erleben natürlich gerade auch auf dem Friedhof ganz präsent, wenn Menschen an den Jahrestagen des Todes oder auch an Geburtstagen da sind und wo wir auch mit denen ins Gespräch kommen und dann Rückmeldungen bekommen. Und eigentlich vertreten wir ja die These, dass man sich mal wirklich ein Jahr für alles Zeit lassen sollte, alles mal ohne den anderen erleben muss. Und dann besteht ja auch diese Hoffnung, das wird besser. Und manchmal ist es so, dass wir natürlich auch die Schilderung bekommen, der zweite Jahrestag war schwierig oder so etwas. Das hat schon eine Bedeutung für Menschen, ne?
Wie ist es mit der schwarzen Kleidung? Wird diese Tradition noch teilweise gepflegt, dass Leute schwarz zur Beerdigung kommen, aber dann auch als Angehörige längere Zeit tatsächlich schwarz tragen?
Also das mit dem längere Zeit weiß ich jetzt nicht, aber auf Beerdigungen ist es tatsächlich noch nach wie vor normal. Selbst wenn Angehörige in den Brief oder die Zeitungsanzeige schreiben, von Trauerkleidung bitten wir Abstand zu nehmen, kommen immer die Hälfte der Trauergesellschaft eigentlich in Schwarz-Weiß gedeckt, was aber auch, denke ich, immer den Gästen einfach, gerade die, die es so gewohnt sind, eine gewisse Sicherheit geben. Und ich denke immer, eigentlich sollte man schreiben, jeder kann so kommen, wie er sich wohlfühlt, sei es in der Jeans oder im schwarzen Anzug, ist doch total egal. Hauptsache, man ist da und kann sich auf die Situation konzentrieren und denkt nicht die ganze Trauerfeier über, oh Gott, jetzt hätte ich besser nicht mein quietschgelbes Kleid angezogen.
Stairway to Heaven oder Time to Say Goodbye gehören mittlerweile wahrscheinlich auch bei Bestattungen zur Tradition. Ich meine, diese Songs werden jetzt so lange auf Beerdigungen gespielt. Wie oft habt ihr sie schon gehört?
Unzählige Male. Aber irgendwie, obwohl ich das Lied ja eigentlich schön finde, niemals geht man so ganz, es bleibt nach wie vor das Häufigste, habe ich so das Gefühl, ne?
Das muss aber, wenn, knalle laut sein. Aber ja. Das muss richtig laut sein, damit es gut ist.
Ja, und glücklicherweise ist es halt so, dass es schon ein bisschen innovativer wird, dass die Leute wirklich schöne Liebeslieder nehmen, so wie auch bei unserem Sommerkonzert und Lieder, die eine persönliche Bedeutung für sie haben. Ich hatte mal eine Zeit lang das Gefühl, wie wir so eine bestimmte CD hatten, dass jede Trauerfeier irgendwie gleich anfing. Das war wie so ein Jingle und ich wusste, wie es gleich weitergehen würde. Das kann gruselig werden.
Was war das für Musik, David?
Wir nennen die Notes und das hat so einen ganz charakteristischen Anfang. Ne? Ich habe es jetzt nicht hier, um das mal abspielen zu können, aber das war wie wenn man eine schrecklich nette Familie die ersten Takte hört, ne? Oder so.
Man weiß sofort, man ist auf einer Beerdigung.
Wir wussten es auf jeden Fall.
Ja, aber das ist doch auch eine Tradition. Früher wurden vorwiegend Kirchenlieder gespielt bei Menschen, die jetzt Protestanten oder Katholiken waren. Und heute hat sich das in der Art geändert, dass auf den meisten Beerdigungen wahrscheinlich mittlerweile auch ein Popsong gespielt wird, oder?
Ja.
Kommt manchmal auch ein bisschen auf das Alter des Verstorbenen und des Rests der Familie an. Also ich habe so das Gefühl, dass wir teilweise momentan eine gewisse Renaissance der Klassik erleben. Ne?
Wir fragen ja jeden unserer Gäste, was für ein Song auf seiner Beerdigung unbedingt gespielt werden muss. Hanna, welcher Song steht bei dir ganz oben auf der Playlist?
Ganz klar, Vicky Leandros, ich liebe das Leben.
Und bei dir, David?
Och, so viele, so viele. Ich mag Musik wirklich und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das echt viel und laute Musik wird. Also ich bin ein großer Prodigy-Fan. Ein paar der Lieder müssen da auf jeden Fall rein. Skyline, Three Kilos, New Tourist oder...
Firestarter.
Ja, zum Beispiel auch. Ne? Vielleicht am Ende.
Ja, okay.
Ja.
Die Playlist, die findet ihr ab sofort auf der Website von Pützroth, www.pützroth.de und dann unter Podcast, da veröffentlichen wir die. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. Ich danke euch. Viele Grüße.
Auch so. Bis bald.
Tschüss.